Ja, den Text, den ich gerne mit euch heute durchgehen will, ist eigentlich ein sehr bekannter Text. Ich würde gerne mit euch ins Johannesevangelium gehen. Und zwar, wir werden uns das gesamte Kapitel 17 einmal anschauen. Und zwar, mein Gedanke ist der, wir lesen jetzt gemeinsam das Kapitel 17 durch. Also ich werde es einfach laut vorlesen und danach geben wir uns ein paar Minuten Zeit, wo wir einfach wirklich in der Stille vor dem Herrn ihn bitten, dass er uns das Wort aufschließt. Und Gedanken, die ihr dazu bekommt, schreibt sie euch vielleicht auf einen Notizzettel oder in euer Notizbuch oder was auch immer, sodass wir sie nachher miteinander teilen können. Denn ich habe den Herrn gesucht, habe da auch ein paar Gedanken zu, aber ich denke, der Geist schüttet ja in jeden aus, so sagt sein Wort. Und deswegen glaube ich, dass ich nicht der Einzige bin, der was bekommt dazu oder bekommen hat zu diesem Text. Und ich bin auch sicher, dass der Geist unterschiedliche Facetten offenlegen will, die er nicht nur einem von uns gibt, sondern denen er vielen von uns gibt, wenn wir hinhören. So, lasst uns jetzt einfach erstmal das Kapitel 17 lesen. Sind nicht so viele Verse, aber das Kapitel hat es ordentlich in sich, wenn man es dann mal genauer aufdröselt. Ich fange also in 17,1 an und wir gehen bis zum letzten Vers. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir, selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist dein und was dein ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkennen, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich habe aber dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Zwei Worte noch zur Einführung und dann, wie gesagt, denke ich, sollten wir einen kleinen Moment noch den Heiligen Geist suchen. Dieses Gebet hat Jesus gesprochen, unmittelbar nach dem Abendmahl, also sprich nach dem letzten Zusammensein, also da können wir zurückgehen in Johannes 13, wo alle Jünger noch zusammen waren, inklusive Judas Iskariot, aber das Gebet hat er gesprochen, da war Judas schon nicht mehr unter den Zwölfen, sprich, das hat er im Beisein der Elfen gesprochen. Und das ist so die Situation, um die es hier geht. Also unmittelbar bevor er ans Kreuz ging, beziehungsweise bevor die ganze Festnahme und so weiter war, hat er dieses Gebet nochmal gesprochen. Und deswegen ist dieses Gebet auch sehr zentral, denn es ist sozusagen in gewisser Beziehung auch die Versiegelung der Jünger, bevor sie dann durch diese ganze Phase der Kreuzigung und der Wiederauferstehung Jesus erlebt haben nochmal. Also hier schließt er sozusagen seinen irdischen Dienst in gewisser Weise mit diesem Gebet ab, aber er lässt sie eben dann nicht alleine los. Das nur so als Kontext, damit euch bewusst ist, in welchem Kontext wir uns hier bewegen. Und wie gesagt, meine Bitte ist jetzt, dass wir uns einfach ein paar Minuten Ruhe vor dem Herrn geben lassen. Ihr könnt es auch gern nochmal für euch jetzt ganz bewusst nochmal lesen und sagen, Herr, schließ mir auf, welcher Vers ist, wo der Geist ganz besonders mich drauf stoßen möchte. Und wir gehen nachher nochmal, ja, mehr oder weniger Vers für Vers durch diesen Text durch, um zu sehen, was wir da alles so zusammentragen dürfen, weil Gottes Geist schüttet aus. Also ich lasse euch da jetzt einfach ein paar Minuten Zeit, da nochmal vor den Herrn zu gehen, ihn zu suchen und zu erkennen, was da ist. Dann lasst uns da einfach mal versuchen, uns an diesem Text heranzurobben, zu sehen, was der Geist für uns ausschütten möchte, was so an Gedanken noch dazu kommen, auch wenn er irgendwelche, also ich möchte euch wirklich ermutigen, sowohl Gedanken, die ihr bekommen habt, zu teilen, als auch wenn er sagt, ja, da fällt mir noch dieser oder jener Bibelvers so ein, zu dieser Stelle oder irgendeine Querreferenz oder dass euch einfach, selbst wenn ihr nicht die genaue Stelle in der Bibel kennt, einfach sagt, da ist doch das und das über ausgesprochen, dann teilt das. Weil wir können nur miteinander wachsen und gegenseitig erbauen. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, was wir versuchen zu erleben, ist das, was Paulus im Korinther schreibt, im 1. Korinther 12, 13, 14. Um 12 berichtet er über den Heiligen Geist, wie er ausschüttet, die verschiedenen Gaben, die notwendig sind zur Erbauung der Gemeinde und Auferbauung der Gemeinde. Er spricht davon, dass wir ein Leib sind, also wirklich alle Teile eines Leibes sind, nämlich des Leibes Christi. Und das heißt, wenn irgendeins unserer Glieder nicht ordentlich funktioniert, ihr kennt diese Beispiele, kleinen Zeh gestumpft, dann merkt man erstmal, wie wichtig der kleine Zeh ist, ja, obwohl er scheinbar vollkommen unwichtig ist, dann haben wir ja genügend andere Sachen noch. Dann merkt man aber, dann fehlt was oder dann ist der Leib nicht gesund, dann hat der Leib Schmerzen, also das gehört damit rein. Das Wichtige ist, dass wir da verstehen, all diese Dinge, die wir miteinander teilen, auch wirklich in Liebe zu teilen. Das ist dieses ganze Kapitel 13 in dem 1. Korinther. Und dann in 14 beschreibt er Zusammenkünfte wie diese hier, wo er eben sagt, letztendlich in 14,26, dass jeder etwas mitbringt, nämlich im Psalm ein Wort der Erbauung, ein Wort der Weissagung oder auch ein Lied. Und das ist das, was wir hier eigentlich erleben möchten, dass wir ihm den Raum geben, dass er das ausschüttet, was er für uns hat und damit für das gemeinsame Wachstum. Das also nochmal so wirklich als Tenor rausgeschickt. Wie gesagt, denkt dran, Mikrofon könnt ihr euch hier holen und weiterreichen, ist angeschaltet, braucht ihr euch also nicht drum zu kümmern. Wenn ihr teilt, bitte das Mikrofon nehmen, damit unsere Videobetrachter was mitbekommen. Gut, gehen wir nochmal zurück, gleich in den ersten Vers. Da heißt es, dieses redete Jesus und hob seine Augen auf, gen Himmel und sprach. Und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass uns das wirklich bewusst wird, welcher Jesus spricht hier eigentlich. Das ist in dem Moment wirklich noch Jesus, der Mensch. Mit allen Lebenserfahrungen, die ein Mensch gemacht hat und machen muss noch, der aber als Mensch mit dem Vater so verknüpft war, dass er eben von sich sagen konnte, ich habe nur die Dinge tun können und habe nur die Dinge gesprochen, die der Vater mir gezeigt hat oder die er mir vorher gesagt hat. Und gleichzeitig fordert er uns auf, beziehungsweise Paulus schreibt es in seinem Brief an die Philipper, dass er sagt, wir sollen eine Gesinnung in uns haben wie Jesus Christus. Und die Gesinnung von Jesus Christus, die lässt sich sehr schön an dieser Stelle im Philipperbrief nochmal aufgreifen. Das ist im Philipper 2, die Verse 5, 6, 7 und 8, wo es da heißt, und ich lese hier mal von einer neuen Übersetzung, evangelischen Übersetzung, das ist etwas ausführlicher formuliert. Eure Einstellung, eure Gesinnung soll der von Jesus Christus gleichen. Und jetzt kommt's. Er war genauso wie Gott, hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil wenn Jesus uns auffordert zur Nachfolge und er würde das tun als Gott, dann können da zwei Dinge passieren, eigentlich drei Dinge passieren. Das erste könnte sein, komm, ich gebe es gleich auf, ich bin nicht Gott. Ja? Das zweite könnte sein, oh, ich bin Gott, dann bin ich mein eigener Gott. Auch dann würde ich in keine mögliche Nachfolge hineinkommen. Oder das Dritte könnte passieren, dass ich zwar sage, ich möchte Jesus Christus nachfolgen mit ganzem Herzen, aber ich habe ja keine Chance, er war ja Gott, er war ja immer besser als ich. Aber Jesus ist Mensch gewesen. Mensch, der mit den gleichen Themen, mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Verfolgungen, wie es da heißt, also mit den gleichen Versuchungen, sich auseinandersetzen mussten, wie wir das müssen. Und er hat etwas vorgelebt, das er uns zum Vorbild gegeben hat, gesagt hat, folgt mir nach. Und zwar dürfen wir ihm nachfolgen, wie er gelebt hat als Mensch. Und das, was uns dann fehlt, um das Letzte als Mensch dann auch erleben zu können, weil aus uns selbst können wir das ja nicht, das Alte Testament belegt das eindeutig, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit führt, der uns überführt, der uns Erkenntnis gibt und der uns vor allen Dingen zu Jesus hinführt und damit zum Vater. Und Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater. Es geht also auf der einen Seite um diese Nachfolgung und damit Nachfolge Jesu Christi und da die Gesinnung von Jesus Christus zu haben, nämlich die da sagt, ohne den Vater, ohne den Geist bin ich nichts, kann ich nichts. Also alles, was ich versuche, aus mir selbst zu wirken, wird nicht funktionieren. Hat in den Jahrtausenden vorher nicht funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Das müssen wir uns erstmal bewusst machen. Aus dieser Position spricht Jesus jetzt hier in seinem Gebet und sagt, ich bin Mensch, ich bin der Mensch, so wie ihr. Und jetzt trete ich als Mensch vor den Vater und bete für die Situation, in der ich jetzt bin und für die Menschen, die um mich herum sind. Aber mit einer Vollmacht, die er aus dieser absoluten Verbindung zum Vater nimmt. Die er nicht nimmt aus seinem Gottsein, sondern aus dieser Beziehung, dieser lebendigen, engen Beziehung mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Gott ist ein Beziehungsgott. Ja? Die drei sind in einer engen Beziehung, ständig um mich, um ihn herum. Und wir sehen das gleich noch an einigen Stellen, wie eng diese Beziehung ist. Und aus dieser Beziehung, er als Mensch, in der Beziehung mit Gott Vater und dem Heiligen Geist, betet dieses Gebet, ja, oder spricht jetzt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also er spricht nicht von oben herab, sondern er spricht auf unserer Ebene. Ja? Gut, und was, wenn man mal so, ich glaube, den nächsten Block, den man so ein bisschen zusammen betrachten können, ist so die Verse, also praktisch die Fortsetzung von Vers 1 bis einschließlich Vers 5. Da würde ich erstmal so eine Zäsur machen wollen. Und da ist jetzt einfach die Frage, was springt uns da ins Auge? Oder Gedanken dazu. Und wie gesagt, bitte nehmt das Mikrofon. Vielleicht ein Tipp. Ja. Einfach durchreichen.
Also ich bin jetzt eigentlich schon bei Vers 4. Also
okay.
Und zwar betet er ja, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Also einmal ist es natürlich total krass zu sehen, dass Jesus wirklich alles gemacht hat, was ihm aufgetragen wurde und wirklich sein Werk völlig vollbracht hat, also alles gemacht hat, was Gott ihm gegeben hat, zu tun, aber es ist auch irgendwie eine Ermutigung für uns. Wir werden es nie 100% schaffen, was Gott so für einen Plan für uns hat, aber wir können es probieren, einfach Jesus danach zu folgen und vielleicht auch am Ende mal sagen zu können, wir haben das, was Gott so für uns hat, so gut gemacht, wie wir es konnten. So. Und das fand ich einen ganz tollen Punkt irgendwie.
Welchen Effekt hatte das denn? Also tipp mal einfach auf ein Wort gucken, was sehr häufig in dieser Passage vorkommt. Also das Wort herrlich, verherrlichen, Verherrlichung ist ja hier ein sehr dominantes Wort in dieser Passage. Ja. Da heißt es, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, auf dass dein Sohn dich verherrliche, also hier das Gegenseitige, schon wieder Vater-Sohn-Interaktion. Ja. Dann ein Stückchen weiter heißt es im Vers 4, ich habe dich verherrlicht, also da ist was geschehen schon. Und dann ganz zum Schluss nochmal in 5, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also es geht um die Verherrlichung des Vaters und die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus bringt hier zum Ausdruck, dadurch, dass er in diesem absoluten Gehorsam zum Vater gegangen ist, hat er nur eins gemacht, nämlich den Vater verherrlicht. Weil alles, was Jesus gemacht hat, ist immer wieder auf den Vater hingewiesen. Ne? Immer hingeführt zum Vater. Das war sein Auftrag. Da kommen wir auch gleich nochmal, stoßen wir nochmal ein paar Mal drauf. Ja? Also er sagt einfach, Papa, ich habe deinen Auftrag ausgeführt. Und ich habe ihn ausgeführt, um dich zu verherrlichen. Und das war mein Lebenselixier, das war mein Lebensziel, das war mein, was mich getrieben hat sozusagen, im positiven Sinne. Ja? Nichts lieber auf dem Boden, sondern es runterfällt. Und das heißt, hier geht es erstmal darum, dass Jesus sagt, ich wollte dich verherrlichen. Und Vater, ich weiß, dadurch, dass ich dich verherrlicht habe, wirst du mich verherrlichen. Und jetzt könnte man im ersten Moment stutzen, weil wenn wir mal bitte ganz kurz in Johannes 13, in die Verse 31 und 32 gehen, also ein bisschen vorher, wobei zeitlich befinden wir uns in derselben Situation. Also da liegen jetzt keine Tage und Wochen zwischen, sondern das ist die Beschreibung eines Abends, sage ich jetzt mal. Da heißt es in 31 und 32, lese hier mal aus auch der neuen evangelischen Übertragung. Nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohns offenbar machen. Das wird bald geschehen. Wenn man nur 31 liest, denkt man, oh, das ist jetzt passiert. Aber Jesus verweist auf das, was noch kommt, nämlich wenn dann die Kreuzigung und Wiederauferstehung passiert ist. Aber er sagt, dieser Zeitpunkt hier jetzt nach diesem gemeinsamen Mahl und den letzten Offenbarungen, die den Jüngern nochmal macht, das ist eigentlich so der Punkt, wo diese Verherrlichung beginnt oder wo alles getan ist, damit der Vater ihn verherrlichen kann und auch Jesu Werk abgeschlossen ist. Auf Erden. Nicht im Himmel, aber auf Erden ist Jesu Werk unmittelbar vor dem Abschluss, wenn wir jetzt noch noch in Anführungsstrichen, also bitte nicht falsch verstehen, wenn wir jetzt wissen, dass als nächstes noch der entscheidende Schritt kommt, nämlich der Tod am Kreuz und die Wiederauferstehung. Aber auch da weist er wieder darauf hin, es geht um die Verherrlichung des Vaters. Das war sein Lebensziel, das war sein Lebenszweck, das war der Auftrag, den er vom Vater bekommen hat und den er als Mensch ausgeführt hat. Und doch fordert er uns, oder nicht, und gerade deswegen fordert er uns zur Nachfolge auf. Dass wir nämlich genauso wie er unser Leben darauf ausrichten, den Vater zu verherrlichen, ihn groß zu machen, seinen Namen zu verkünden. Weil wenn wir so ein Leben leben, dann sind wir auf genau dem Weg, den der Vater für uns hat. Und dann wird sein Sohn, Jesus Christus, offenbar in uns. Und Jesus Christus, der Sohn, hat immer auf den Vater verwiesen. Und so verweisen wir dann auch auf den Vater. Und was vielleicht auch nochmal zurück in Johannes 17 wichtig ist, und die Sandra hat es da vorhin schon, glaube ich, auch mit angerissen, im Vers 4, dass er sagt, ich habe das Werk vollbracht. Jetzt könnte man hier einen Punkt machen und sagen, welches Werk hat er denn vollbracht? Sein eigenes? Oder die Ideen der Menschen um ihn herum, wie hat er mit eingebaut? Nein, er hat gesagt, ich habe das Werk vollbracht, welches du, der Vater im Himmel, mir gegeben hast. Jesus hat nur eins getan, das vollbracht, was er als Auftrag vom Vater hatte. Und auch das ist Teil der Nachfolge, dass wir den Vater suchen, durch den Heiligen Geist rauszufinden, was ist dein Auftrag für mein Leben? Was ist mein Teil in diesem, den Leib Christi leben und aufbauen und bauen? Was ist mein Part da drin? Und nur das zählt. Alles andere, was wir aus uns selbst machen, selbst wenn es noch so gut sich anhört, wenn es noch so gut aussieht, wird zu der Frage, habe ich den Auftrag des Vaters erfüllt oder sogar übererfüllt, nichts beitragen. Das ist an anderer Stelle, heißt es in der Bibel, es gibt eben die Dinge, die Gold, Silber und Edelstein sind, die werden im Feuer bestehen. Und es werden die Dinge sein, die Stoppeln, Stroh, Holz sind. Wir werden im Feuer verbrennen. Und die Dinge, die wir nicht aus dem Auftrag des Vaters heraus tun, die wir nicht tun, wo der Vater uns wirklich zu beauftragt hat, das ist dieses Stroh, Holz, was verbrennen wird. Ja, weil der Vater sagt, ist vielleicht sogar nett gewesen, was du da gemacht hast, aber ich habe dich nicht beauftragt. Ich habe dir nicht das zum Auftrag gegeben. Ja. Also wichtig zu verstehen, dass Jesus hier einfach zum Vater kommt und sagt, Papa, dein Auftrag war der und der, den habe ich erfüllt. Und deswegen kann ich auch zu dir kommen und sagen, Vater, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du mich wieder verherrlichen darfst. Ja? Weil er dann ja zum Schluss nochmal manifestiert, wer er ist und von wo er kommt. Weil Jesus war von Anbeginn aller Welten, war es Teil der Dreieinigkeit. Er war schon, bevor irgendetwas existierte. Er war dabei, als das Wort Dinge in Existenz sprach. Und sagt, da war ich in deiner Herrlichkeit, Vater. Ich bin Mensch geworden, aber jetzt kehre ich zurück in diese Herrlichkeit, wie ich sie von Anbeginn aller Zeiten hatte. Interessant ist, dass Jesus auf diese Art und Weise dieses Gebet eröffnet, indem er überhaupt erstmal den Vater ins Zentrum stellt, ihm wirklich als gehorsamer Sohn sagen kann, Papa, hier stehe ich, ich habe alles erfüllt und das, was du noch hast, erfülle ich auch. Und der Vater wusste, dass der Sohn gehorsam ist. Ja? Und aus diesem Verständnis, dass er im Gehorsam ist, kann er auch die Bitten aussprechen, die jetzt kommen. Also ich stelle mir das immer vor mit kleinen Kindern. Jetzt vielleicht nicht gerade wie der Benjamin, aber wie der Josia oder ein bisschen älter. Ein Kind, das gerade sowas richtig versaubeutelt hat, ne? Also nicht die Dinge getan hat, die Eltern ihnen aufgetragen hat, ungehorsam war und so weiter, weiß auch, dass es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ist, um dann sofort hinzugehen und zu sagen, und Papa, by the way, ich würde gerne jetzt eine Karriererennbahn haben. Die Chance, dass der Wunsch in Erfüllung tritt, würde man sagen, zwischen 0 und minus 0. Ne? Warum? Weil da gar kein Gehorsam war. Weil da kein Verständnis für den Willen des Vaters da ist, in diesem Moment. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern es hat was mit Gehorsam zu tun. Ne? Aber Jesus konnte ja aus diesem Gehorsam sprechen und sagen, Papa, ich bin dein gehorsamer Sohn. Von Anbeginn meines Lebens bis zu diesem Moment hier. Und ich werde es auch in Zukunft sein. Du weißt das, Papa. Und deswegen, Papa, kann ich dir auch diese Bitten jetzt vortragen. Und das ist so der nächste große Abschnitt eigentlich, wo es um verschiedenste Bitten geht. Und hier ist einfach nur nochmal wichtig, dass Jesus, wenn er jetzt über die Jünger redet oder für die Jünger bittet, er bittet für die 11, die noch da sind. Judas Iskariot ist dort nicht mehr dabei. Ja. Um da jedes Missverständnis auszuschließen. Soweit noch irgendwelche Gedanken zu diesem ersten Abschnitt, sonst würde ich überleiten in den nächsten. Ja, dann holt euch, ihr seid jünger als ich.
Nur so generell finde ich irgendwie dieses ganze Kapitel, das passt jetzt gerade am Anfang ganz gut, aber mir kam so dieses Bild, dass was so das ganze Kapitel irgendwie mir gezeigt hat, dieser Auftrag von Jesus, dass er ja zwischen Gott und uns steht und so diese Verbindung wieder schafft, unseren Blick auf ihn richtet und uns sozusagen wieder zum Vater zurückbringt. Und ich finde irgendwie, dass man merkt das richtig in dem Kapitel, in dem, wie er das Gebet formuliert, dass das sein Lebensauftrag war irgendwie und dass er das noch mehr, also dass er mit den Bitten, die er dann auch aufbringt und das, was er so sagt, das einfach noch festigen will, sage ich mal. Und ja, ich finde es irgendwie ganz spannend, wie das einfach so da so sichtbar wird, dass Jesus wirklich so der ist, der zwischen uns und Gott steht und so die Verbindung schafft. Und dann aber auch, ich finde fast, man merkt schon so ein bisschen, dass er auch sagt, okay, ich gehe da auch wieder raus und lasse den Heiligen Geist dann da, der dann weiterhin die Verbindung ist und ich gehe zum Vater irgendwie wieder nach oben, weil, ja ich finde irgendwie, das ist ziemlich cool, dass man das da in dem Kapitel sieht und das Bild hat mir eben so ein bisschen geholfen, so ein bisschen mehr noch an dem Text zu verstehen. Deswegen wollte ich das.
Danke, Marc.
Ich habe noch ein, also welcher mir ins Auge gesprungen ist von den ersten 6 Versen, der Vers 3, dass er da das ewige Leben nochmal beschreibt. Ich lese nochmal, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mhm. Also, dass er da ewiges Leben nicht als irgendwie Raum oder sonst was, sondern einfach, dass wir Gott kennen, den Vater und Jesus Christus kennen. Und ich denke, das ist, wenn wir kennen, dann ist das eine Beziehung. Ja. Und daraus erwächst, und ich bin dann nochmal in den 2. Petrus gegangen, 2. Petrus 1, 2 und 3. Da heißt es, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend.
Ja.
Und das hat mich dann so, ja, dass wir immer ewiges Leben denken, es ist so ein danach, aber es ist wirklich, er beschreibt es nochmal, Vers vorleitet, es ist ja ein, dass er sich wünscht, dass wir ewiges Leben haben, aber es geht einfach Jesus und Gott selbst zu kennen.
Ja, also, genau. Ja. Das ist der Schlüssel. Ja. Also, falls ruhig da das Mikrofon bin. Und die Moni hat, glaube ich, noch was.
Also ich fand das jetzt mega spannend, weil das war nämlich genau mein Vers auch. also ich weiß, ich habe es ja schon mehrfach gelesen und ich habe den Eindruck, das geht einfach jedes Mal, wo ich es lese, geht es ein bisschen tiefer rein. Das ist das ewige Leben. Dass wir Jesus Christus erkennen. Und dieses Erkennen, ich bin dann da nochmal ins Originalwort reingegangen, das ist wirklich dieses Intim-Kennen. Nicht das Wissen, ja, ich kenne den Präsident von Amerika, den habe ich schon im Fernsehen gesehen. Nee, wirklich dieses Intim-Kennen, so wie ein Ehepartner den Ehepartner kennt. Und das, ach, das, ich, also, das ist so der Eindruck, den ich für mich da habe. Das geht jedes Mal ein bisschen tiefer rein. Das Begreifen, was das bedeutet, das ist das ewige Leben. Dass wir Jesus Christus so kennen, wie wir einander kennen als Ehepaar.
Ich meine, was auch vielleicht dann. Achso, Entschuldigung.
Nee, ich muss nicht gleich sein. Nee,
mach ruhig.
Also, ich habe auch so diesen Blick wie Marc. Also für mich ist diese Passage einfach ganz deutlich und Jesus stellt das eigentlich für sich auch nochmal ganz klar, dass er der Mittler des neuen Bundes ist. Mhm. Und er stellt eigentlich erst im Beginn sein Verhältnis zu Gott dar und anschließend aber auch gleich, dass er der alleinige, einzige Weg ist.
Ja.
Und dass es nur über ihn geht und er zeigt faktisch oft Gott, den Vater und unsere Aufgabe, die ja im Anschluss dann ganz klar kommt, weil er bittet für seine Jünger und für die, die an ihn glauben. Und unsere Aufgabe und unser Ziel kann nur sein, dass wir auf ihn zeigen, dass wir praktisch ihm nachfolgen. Also Nachfolge und dieses Bild als Mittler, das wird für mich ganz plastisch in diesen Versen.
Mhm. Nee, ist schön, der Markus hat auch noch einen Punkt. Klar.
Ja, also ich sehe irgendwie, in den ersten bis dritten Versen spricht er von sich selber in dritter Person.
Mhm.
Und ab dem vierten Vers spricht er von also sagt er ich. Und der erste Vers, finde ich, ist dem Vater gewidmet. Der zweite Vers dem Heiligen Geist, denn die Gewalt kann er ja nur durch den Heiligen Geist über andere Menschen haben. Mhm. Und auch das ewige Leben nur durch den Heiligen Geist. Und in der dritte Vers ist sich selber praktisch gewidmet, Jesus. Mhm. Genau, also das sehe ich so. Und ab dem vierten Vers erzählt er dann in Ich-Form.
Mhm. Das war so. Ja, das ist ein guter Punkt, weil erstens werden dadurch in den allen drei Versen sofort wieder die Gemeinschaft der drei klar herausgestellt. Und was er mit dem ewigen Leben auch noch beschreibt, um das nochmal zu ergänzen, was Katrin da eben geteilt hat. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt ein Leben haben, in welcher Form auch immer, das kein Ende hat. Sondern Motto, oh, ich lebe auf ewig. Sondern er beschreibt ja hier auch die Qualität dessen, was wir als ewiges Leben erfahren werden. Nämlich die Qualität ist, dass wir ewiges Leben im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist haben und damit mit ihnen zusammen in dieser unendlichen Beziehungen. Ja? Und das, denke ich, ist auch nochmal wichtig, da einfach mit zu erkennen. Ja,
einfach dass all das, also es beginnt ja mit der Herrlichkeit, dass all das nur vom Vater kommt und er bittet es für sich, dass er verherrlicht wird, aber dann irgendwann, ich glaube irgendwo bei Vers 11, auch für die er dann anschließend bittet, also für diese 11 Jünger und auch für die an ihn glauben, dass sie ebenfalls verherrlicht werden. Ja. Mhm. Also und es geht dann von der Verherrlichung weiter ja über das Einssein und also und ich denke, ja, es ist einfach 100% diese Nachfolge, in der alles liegt, in der alles drin liegt, ja.
Ja, jetzt sind wir schon eingestiegen in den nächsten Block. Insofern würde ich da auch gerne jetzt einfach weitermachen. Und zwar sind das die Verse, also ich habe es jetzt mal so für mich aufgeteilt, so zwischen den Verse 6 bis 10 zunächst mal. Weil hier geht es jetzt wirklich darum, dass er zunächst für die Jünger betet. Also er betet noch nicht für alle Gläubige, sondern er betet jetzt wirklich erstmal für die Jünger, die unmittelbar seine Nachfolger waren, als sie mit ihm diese ganzen Jahre zusammen gelebt haben. Und auch hier greift er nochmal auf, was sein Auftrag war. Es war der Auftrag, den Namen des Vaters zu offenbaren. Das ist mehr als zu sagen, den Namen des Vaters zu benennen. Ja, also eben kam das Beispiel Barack Obama, das ist ein Name, den nenne ich jetzt. Ja, oder ich könnte auch Angela Merkel sagen, das ist ein Name, den ich nenne, aber das ist nicht offenbaren. Das ist einfach nur ein Name genannt. Ich könnte jeden beliebigen Namen nennen, Emil Mayer, ja, ist ein Name genannt. Aber jemanden offenbaren heißt ja, ihn den anderen auf eine Weise sichtbar werden zu lassen, dass ich den Charakter des Menschen, des, wie er ist, was er ist, wie er tickt, wie er denkt, wie er lebt, wie er fühlt, wirklich alle Aspekte desjenigen, ja, so sichtbar werden zu lassen, dass der andere sagt, ja, jetzt verstehe ich, jetzt kann ich diese Person erkennen, begreifen, ich weiß, warum sie handelt, wie sie handelt, ich weiß, warum sie liebt, wie sie liebt, ich weiß, warum sie urteilt, wie sie urteilt. Und das ist, wenn er sagt, ich habe deinen Namen offenbart. Also er ist nicht nur hingegangen und gesagt, ja, das ist Jahwe oder wer auch, welchen Namen er auch immer verwendet hat, sondern er hat die Person des Vaters offenbart. Und wir kennen so ein paar, ich glaube, minimale Facetten von ihm. Wir wissen, dass er ein liebender Vater ist. Wir wissen, dass er ein Vater voller Gnade ist. Wir wissen, dass er ein Vater voller Barmherzigkeit ist. Er ist ein Vater, der nicht aufgibt, die Menschen zu sich zu rufen. Er ist ein Vater, der, wenn wir als Verlorene zu ihm uns wieder umdrehen und zu ihm rennen, nicht sich irgendwo versteckt, sondern sich suchen, wenn wir ihn suchen, mit ganzem Herzen finden lässt. Das sind ja alles so Bilder, die wir kennen. Aber das sind ja nur ganz, ganz wenige Facetten. Ja? Wir kennen nur einen Bruchteil, selbst wenn wir alles verinnerlicht haben, was hier im Wort steht, glaube ich, dass wir immer noch nur einen Bruchteil dessen ergriffen haben, was den Vater im Himmel ausmacht. Und doch ist das, was Jesus Christus offenbart hat, durch sein Leben, durch sein Vorleben, durch sein Lehren, durch sein Menschsein. Und das sagt er hier eben, ne? Ich habe deinen Namen offenbart, den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt da noch mit reinspielt. Gott hat ihm die Jünger gegeben. Gott wusste, wer diese Jünger sein würden. Er hat sie ihm sozusagen im Vorhinein schon zugeführt. Warum? Weil Gott schon wusste, was für Herzen in diesen Menschen ist, in diesen Jüngern ist. Dass sie das aufnehmen können letztlich, was Jesus ihnen offenbart. Dass sie wirklich den Auftrag aufnehmen werden, sozusagen den Auftrag zu ihrem Leben machen, den Jesus für diese Jünger hatte. Und deswegen an dieser Stelle spricht er jetzt wirklich über die 11 und sagt, die waren's, denen ich deinen Namen offenbart habe. Eigentlich nur diesen 11, eigentlich den 12, aber bei Judas, wissen wir, hat es nicht dahin geführt, wo es hinführen sollte, auch wenn das die Erfüllung des Wortes war. Und er sagt, Ich hab ihnen die Wahrheit offenbart und es waren genau die, die du mir gegeben hast aus der Welt. Das heißt, du hast sie eigentlich schon vorher rausgezogen, die wussten das noch gar nicht. Ja? Und Petrus, an Johannes, an Mark, wie sie da alle heißen, die wussten nicht wirklich, was da auf sie zukommt. Und sie wussten es auch in diesem Moment noch nicht. Der Geist hatte ihnen noch nicht wirklich alles aufschließen können, weil der Geist noch gar nicht innewohnend war. Ja? Aber Jesus sagt, in diesen, deinen Namen habe ich offenbart, denen, die du mir geschenkt hast, sie waren dein, schon bevor Jesus da war, waren sie des Herrn. Und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Auch da wieder, es ist nicht Jesus' Wort, ja? Sie haben nicht mein Wort bewahrt, sondern sie haben dein Wort, Vater, bewahrt. Natürlich war es letztendlich auch Jesu Wort, weil Jesus nur die Worte des Vaters gesprochen hat. Aber er führt es alles wieder zurück auf den Vater. Ja? Und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt, dass er eben sagt, und jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Also die Jünger haben erkannt, und ich glaube, das ist mehr als hier kognitives Erkennen, also mit dem Verstand, sondern im Herzen war festgemacht, dass sie wussten, dass Jesus Christus der Sohn des Allerhöchsten ist und alles, was er gesprochen hat, der Vater gesprochen hat. Wir haben erkannt, der Vater spricht durch den Sohn und der Sohn ist der Vater. Ja. Und das kommt hier so in diesem Kapitel sehr stark heraus. Ja. Aber ich will jetzt nicht alles, was ich hier aufgeschrieben habe, transportieren, sondern wenn ihr jetzt noch hier Gedanken zu diesen Versen habt, dann schießt los.
Ja, aufgrund der kurzen Zeit ist mir wirklich dieser Gesichtspunkt für dieses 17. Kapitel ins Auge gesprungen, die Treue Jesu. Und dass er treu war, das wusste ich vorher schon, aber das in diesem Kapitel zu finden. Und das Interessante ist, genau dieser Vers 6, der hat mein Herz so berührt, weil ich lese den und dann heißt es ja, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und dann heißt aber der letzte Rest, und sie haben dein Wort bewahrt. Da habe ich gedacht, ja, wenn wir den Namen Gottes kennenlernen, dann lernen wir ihn kennen als Hirte, als Versorger, als Heiler, als Verteidiger. Die ganzen Aspekte, jeder Namensaspekt, den der Herr hat, ist er selber in seinem Charakter. Und in den Jesus, den Jüngern, gezeigt hat, dass der Papa der Hirte ist, dass der Papa der Versorger ist, der Heiler ist. Er hat es ja gelebt. Haben sie lebendiges Wort in sich aufgenommen? Die hatten ja keine gedruckten Bibeln, keine Tora-Rollen, sondern das Wort plumpste in ihr Herz, verwurzelte sich da und später durch den Geist Gottes entbrannte das zu einer lodernden Flamme. Und das ist mir nochmal klar geworden, dieses Einladen und dieses Tiefergehen in der Intimität mit dem Herrn. Das, was du auch hattest, Monika. Dieses Verstehen. Ich habe gestern oder vorgestern da nochmal einen schönen Aspekt, wo Jesu Rolle am Kreuz mit der Esther verglichen wurde. Die Esther, die zum König hingegangen ist und alles auf eine Karte gesetzt hat. Und Jesus ist vor dem himmlischen König und setzt sein Leben, bringt es ans Kreuz. Also er gibt alles, um die Aufgabe, die er hat, nämlich nicht nur die Juden, sondern in dem Fall alle Nationen zu retten. Und da ist mir so klar geworden, was Jesus da eigentlich gemacht hat. Und diese Treue, die kann ich für mich nur ausleben, indem ich noch intimer werde mit dem Herrn. Denn sonst sage ich irgendwann, ach, habe ich keine Lust zu oder nö, das kann jemand anders machen, sondern dass ich weiß, dass der Herr möchte für mich und ich dann treu sein kann in dem, was er von mir wünscht.
Ich habe so ein bisschen jetzt auch auf die Zeit geguckt, also ich versuche es ein bisschen jetzt voranzutreiben, aber nicht um irgendetwas zu unterdrücken, sondern einfach nur um im Sinne der Zeit auch nicht zu lange dann nachher zu verweilen, aber auch hier nochmal wieder wichtig, Jesus macht etwas ganz klar. Er sagt, das sind die Menschen, die haben erkannt, ich bin Gottes Sohn. Das finden wir in den Versen 7 und 8. Und dann sagt er etwas, und das ist etwas auch eine Aufforderung, die wir alle haben, nämlich, wenn wir beten, lasst uns spezifisch beten. Lasst uns genau beten, für was wir beten. Weil er sagt in Vers 9, ich bete für sie, nicht für die Welt bitte ich. Ja, um keine Missverständnisse aufzubauen. Er sagt nicht, Vater, ich bete jetzt für alle Menschen dieser Welt oder für alle Gläubigen dieser Welt. Das ist hier an der Stelle noch nicht dran. Sondern er sagt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Also er grenzt ganz klar auch ein und sagt, Vater, jetzt in diesem Moment, für diesen Teil des Gebetes, das ist mein Gebet. Diese 11, die liegen mir am Herzen. Warum? Weil er sagt, sie sind dein, aber weil sie dein sind, sind sie auch mein, also gehören sie mir genauso, also kann ich für sie auch mit ganzem Herzen eintreten. Ja? Und wir kommen wieder auf das Wort Verherrlichung. Denn dadurch, dass sein Werk in den Jüngern sich manifestiert, also Christus in den Jüngern sichtbar wird, wird er wiederum verherrlicht, weil er sein Werk im Gehorsam ausgeübt hat. Ja? Also da schließt sich der Kreislauf auch wieder, wenn man jetzt an die Anfangsverse geht. Und das Ganze eben bedingt dadurch, diese Verherrlichung ist dadurch, dass die Jünger das tun, was in den Versen 7 und 8 stehen, nämlich, dass sie erkannt haben, von wo, dass der Vater alles ausgeschüttet hat, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat, von ihm kamen, dass sie angenommen haben und dass sie wahrhaftig erkannt und geglaubt haben, dass er vom Vater ist. Ja? Also erkennen und glauben gehört hier zusammen. Ja. Was hier auch sehr schön ist, ist diese Interaktion zwischen Sohn und Vater. In diesem Teil des Gebetes wird es nochmal so deutlich. Ja? Jesus spielt auch immer wieder zurück zum Vater. Du hast es mir gegeben, ich habe es weitergegeben, aber dadurch ist es auch meins geworden, weil du es mir gegeben hast und ich es komplett angenommen habe. Ja? Und das ist das, was Jesus auch immer in der Nachfolge zu uns sagt. Das, was ich euch gebe, das nehmt und dann ist es euers, wie es meins ist. Ja? Also ich möchte uns in diese Gemeinschaft hineinziehen, da kommen wir ein bisschen später unten noch dazu. Und so finden wir hier eine ganz tolle Interaktion, sichtbare Interaktion zwischen Vater und Sohn erstmal. Ja? Was dann auch wieder das Thema Gemeinschaft so deutlich macht. Ja? Die beiden, da ist eine reine Gemeinschaft, eine Beziehung da, Lebendigkeit. Und, achso, ja.
Ich finde, das ist auch ein tolles Beispiel eigentlich mit dem konkreten Gebet für, also genauso wie du es eben gesagt hast, für Gemeinschaft oder als Zeichen für eine lebendige Beziehung. Weil wenn ich dann eine Beziehung habe mit jemandem, dann habe ich auch Zeit, um konkret zu sein. Ja. Das ist nicht wie die Audienz beim König, in 2 Sekunden musst du durch sein. Sagst du, König, mir ist Unrecht geschehen und er sagt, ja, hier hast du einen Schergen, der kümmert sich jetzt darum, dass dir Recht geschieht, nächster, ja, keine Zeit. Sondern wenn da eine lebendige Beziehung ist, wenn da Zeit ist, wenn da Vertrauen ist, dann sage ich, komm, ich höre mir alles an. Was kann ich für dich tun? Und somit kann ich auch sagen, hier oder da oder dort oder hilf mir hier, gib mir das, ich bete dafür. Muss nicht dieses, mach, dass alles gut wird. Das ist schnell, das ist einfach. Nee, ich kann wirklich konkret sein. Ja. Und ich, also genauso wie du eben gesagt hast, das ist, glaube ich, für mich an der Stelle ein ganz großes Zeichen von, an der Stelle, dass Jesus mit dem Vater natürlich logischerweise eine lebendige Beziehung hat, aber das ist für mich auch das Zeichen, so wie es sein sollte, wenn ich mit ihm rede. Weil dann kann ich auch konkret sein, da muss ich mich nicht verstecken hinter, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ, ja, ich muss mich nicht verstecken mit hinter, ne, mach, dass alles gut wird und dann habe ich mein Sold getan. Nein, ich kann wirklich sagen, Vater, ich weiß, du hast Zeit für mich, ja, ich kann jetzt zu dir kommen, ich kann sagen, hier, das hier zwickt mich, hier, das möchte ich, das hat mich interessiert, da habe ich drüber nachgedacht. Und das ist einfach Zeichen von einer lebendigen Beziehung.
Ja, das ist gut. Aber deswegen, wir können an Jesus nur lernen, immer wieder. Und dann kommt etwas, ich sag mal, den nächsten Abschnitt, den habe ich für mich so unter die Überschrift Bewahrung gestellt. Weil ohne die Bewahrung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir ganz schnell verloren. Ne? Da können wir noch so gut Gläubige sein, aber ohne, dass wir uns vom Geist führen lassen, werden wir ganz schnell vom Feind ins falsche Lager getriftet und sind weg. Und deswegen, ich sag mal, mit dem Gebet versiegelt er eigentlich so ein bisschen die Jünger. Ja? Also er baut so eine Bewahrungsmauer des Glaubens um sie herum auf, indem er sagt, Vater, du weißt ja, wo ich war. Ich habe nie der Welt gehört und die gehören auch nicht der Welt. Die sind zwar in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Und Vater, aber sie brauchen deine Bewahrung. Und so sagt er eben, bewahre sie in deinem Namen. Wir sind jetzt im Vers 11. Den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Ich komme auf dieses Einssein gleich nochmal zurück, aber mir geht es hier mehr um den Aspekt der Bewahrung. Also Jesus geht jetzt in seiner spezifischen Bitte weiter und sagt, ich habe dir diese Elfe, die haben dich angenommen, die erkennen und die haben die Offenbarung in sich, wer du bist, Vater. Und jetzt ist wichtig, dass du das bewahrst, dass du das schützt, dass du das umgibst mit deinem Schutz, mit deiner Bewahrung, damit sie auch wirklich diejenigen sein können, die dein Wort weitertragen, die das, was in ihnen ist, diese Offenbarung den Nächsten offenbaren können. Und so sagt er dann aber auch, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens. Das bezieht sich auf Judas Iskarius. Das heißt, Jesus sagt aber auch, ich habe meine Hirtenaufgabe erfüllt an diesen Elfen. Ich habe meine Hirtenaufgabe erfüllt. Du hast sie mir gegeben, ich habe sie bewahrt, ich habe sie genährt, ich habe sie großgezogen, ich habe sie gefüttert, ich habe ihnen die Offenbarung geschenkt. Vater, wenn ich jetzt zu dir gehe, dann braucht es deine Bewahrung. Weil ich bin nicht mehr da. Ich kann das nicht mehr von mir aus, aber du kannst es, Vater. Und dann sagt er das auch. Und da sagt er, das tue ich, dass sie meine völlig, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also das, auch das letzte Fünkchen in der Freude zu gehen, Nachfolger Christi zu sein, dem Vater zu gehören, dass diese Freude sich völlig in den Jüngern manifestiert. Und ich habe ihnen dein Wort gegeben in 14. Und das ist nicht ein Wort, ich habe ihnen was versprochen. Das sagt man ja so, ich habe dir dein Wort gegeben. Nee, hier ist gemeint, ich habe ihnen deine Botschaft gegeben. Ich habe ihnen also das Evangelium verkündet. Ich habe ihnen alles gegeben, was du mir an Botschaft für sie gegeben hast. Und deswegen hasst sie der Welt. Ja? Also wir sehen hier auch ganz klar, wo Jesus deutlich macht, warum sie die Bewahrung brauchen. Weil in dem Moment, wo sie die Offenbarung des Vaters in sich haben, geht das mit der Welt nicht zusammen, ist Hass da. Das heißt, da ist Licht und Schatten, da ist, oder besser gesagt noch, strahlendes Licht und tiefste Dunkelheit. Und die geht nicht zusammen. Und deswegen brauchen sie diese Bewahrung, dass sie nicht in irgendeiner Form von der Dunkelheit übermannt werden können, durch Satan übermannt werden können. Ja? Und dann sagt er auch nochmal ganz deutlich, und das finde ich auch so interessant, weil wir manchmal in unseren Gebeten, ja, vielleicht wollen wir nicht genau hinhören vorher, anders beten, als Gott beten würde. Ja? Weil er sagt zum Beispiel hier auch nochmal in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Weil das wäre die einfachste Methode gewesen. Ja? Herr, nimm die 11 Jünger auch zu dir, dann sind sie bewahrt, sie leben genau da, wo ihnen nichts mehr passieren kann und sie leben in der Herrlichkeit mit dir, Herr. Aber er sagt, nein, das ist nicht meine Bitte. Sie müssen da in diesem dunklen Umfeld um sie herum, müssen sie das Licht sein. Und deswegen sage ich, bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen, vor dem Satan. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Also hier bezieht er es nochmal zurück auf sich selbst, weil der Vater hat auch ihn bewahrt. Denn Jesus hat ja nicht aus sich selbst als Mensch das alles leben können, was er gelebt hat, sondern weil der Vater ihn bewahrt hat, durch den Geist in ihm. Und er sagte, das Gleiche bitte ich für die Jünger. Weil was wäre es nütze, wenn du die Jünger jetzt rausnehmen würdest? Dann wären sie zwar bewahrt auf Ewigkeit, aber der Auftrag wäre ja nicht zu erfüllen. Ja? Und genauso gilt das für uns. Wir müssen davon ausgehen, dass Gott unser Bewahrer ist, wenn wir seinen Auftrag ausführen, wenn wir das Leben leben, das er für uns hat. Aber wir müssen uns auch gleichzeitig darauf ausstellen, dass wir eben genau seine Bewahrung brauchen, weil wir sonst ganz schnell Teil der Welt sind und nicht mehr das, was wir sein sollen, nämlich ein Licht in der Welt. Zu dem Abschnitt noch irgendwelche Ergänzungen, sonst würde ich noch die nächsten drei Verse aufgreifen wollen. Ja? Nimm's. Was denn das ist.
Ja. Ich finde es auch nochmal interessant, so, weil Jesus ja weiß, was uns so auch widerfahren wird in der Welt, mit dem, dass er sagt, dass Gott uns schützen soll. Ich denke, jeder von uns kennt diese Situation, wo man so das Gefühl hat, dass einem da echt irgendwie so ein bisschen Böses widerfahren oder probiert zu widerfahren. Aber wenn man weiß, dass es auch oft aus dem Grund von dem, der in uns ist, dann hilft uns das, damit besser umzugehen, weil wir dann wissen, okay, der mag, was weiß ich, auf der Arbeit zum Beispiel, weiß man ja manchmal nicht, warum Menschen einem einfach schlecht gesonnen sind, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat. Und dann erkennt man manchmal aber, dass sie einfach nur nicht das mögen, was in einem drin ist. Und wenn man das dann so betrachtet, dann kommt man da manchmal im Alltag mit so Situationen ein bisschen besser klar.
Mhm. Danke. In den nächsten drei Versen, die ich jetzt mal zusammengreifen möchte, das ist 17 bis 20, bis 19, Entschuldigung, 17 bis 19, da kommt auch eine weitere wesentliche Komponente zum Ausdruck, wie wir wirksame Nachfolger Jesu Christi sein können. Und der Schlüssel hier ist im Vers 18. Da heißt es nämlich gleich, wie du mich in die Welt gesandt hast. Also Gott hat den Mensch Jesus in die Welt gesandt, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das heißt, die Jünger, und deswegen sprechen wir von Jüngern oder auch eben manchmal von Aposteln, sind Ausgesandte. Und der aussendet, ist Gott. Gott sendet aus seine Botschafter, seine Zeugen. Er sendet seine Gläubigen aus. Das heißt, alles, was wir nicht aus der Aussendung Gottes tun, hat nicht wirklich Autorität, hat nicht wirklich Kraft. Sondern es braucht dieses, ich sag mal, dass der Herr es spricht und sagt, geh. Oder auch, dass der Herr sagt, bleib. Oder dass der Herr sagt, steh für deinen Glauben. Oder sprich. Es ist immer dieses Aussenden von Gott, was die Autorität auch dessen ausmacht, mit dem wir dann wirken können. Das ist, wenn ich das auf eine weltliche Ebene hebe, ganz einfach, wenn ich mich jetzt draußen hinstellen würde und sagen würde, also ich bin jetzt der Botschafter von Timbuktu. Dann würde jeder sagen, ja, ich auch. Ja? So nach dem Motto, mit welcher Referenz, mit welcher Autorität kannst du so einen Spruch loslassen? Aber wenn ich da vorne stehe und der Botschafter oder der Präsident von Timbuktu, um jetzt irgendwie bei dem Beispiel zu bleiben, steht neben mir und sagt, ich sende dich als meinen Botschafter in diese Welt, dann habe ich einen Auftrag. Dann habe ich eine Autorisierung und ich habe auch eine Verantwortung. Nämlich habe die Verantwortung genau in dem Sinne dessen ich ausgesandt worden bin, auch zu agieren, als sein Botschafter, als sein Stellvertreter sozusagen. Und deswegen kann ich auch eben, wie gesagt, nur als Stellvertreter auftreten, wenn ich auch tatsächlich von dem ausgesandt und befähigt bin, den ich stellvertreten soll. Und damit schließt sich der Kreis, dass die Jünger nur als Stellvertreter Christi auf Erden agieren konnten, als Ausgesandte agieren konnten, weil sie von Jesus autorisiert wurden und gesandt wurden. Und das tut er hier in diesem Vers. Und er tut etwas Zusätzliches. Er sagt, ich sende die nicht nur aus, so wie sie sind, sondern ich sende sie geheiligt aus. Und geheiligt heißt vor allen Dingen erstmal separiert, abgesondert, in jeder Beziehung abgetrennt von dem, was sie davon abhält, Ausgesandte zu sein. Ja, darum geht es, wenn das Wort davon spricht, wir sollen heilig sein oder seid geheiligt, dass wir ausgesondert sind aus der Welt, zugehörig zu Jesus Christus und von ihm müssen wir ausgesandt sein. Und das sagt er in Vers 17 bis 19, nämlich dem er zunächst sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, ja, Vater, du hast mich auch in die Welt gesandt. Du warst es, der mich dahingestellt hat. Ich bin nicht von mir selbst gegangen, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich habe das, was du mit mir gemacht hast, das habe ich an sie weitergereicht. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich heilige mich selbst für sie, auf dass sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Also er tut das auch wieder aus dieser absoluten separierten Position, Gottes Sohn auf Erden, separiert für den Herrn. Und mit dieser Vollmacht sendet er die Jünger aus. Und es ist wichtig, dass wir als Gläubige verstehen, was immer wir für den Herrn tun wollen, wo immer wir für den Herrn wirksam sein wollen. Wir müssen uns bewusst sein, ist es der Herr, der mich dahin gestellt hat? Ist es der Herr, der mich dahin ausgesandt hat? Ist es der Herr, der mir diesen Auftrag gegeben hat? Weil dann spreche ich in seiner Vollmacht, dann agiere ich in seiner Vollmacht. Und dann werde ich auch sehen, dass Dinge passieren. Wir neigen als Menschen sehr einfach dazu, und ich glaube, wir Männer noch eher als die Frauen, wir sind Machertypen, ja? Ich fange jetzt einfach mal an, ich mach mal. Ich marschiere mal los, ich tue mal dies, ich mach mal jenes, ne? Oder ich baue jetzt hier mal die Kirche um oder was auch immer. Also was auch Quatsch ist, wir können die Kirche nicht umbauen, können das Gebäude umbauen. Ja. Wir sind Macher. Aber davor muss eigentlich eben die Frage stehen, Herr, mit welchem Auftrag sendest du mich aus? Wir können gewiss sein, dass Gott uns aussenden möchte. Und zwar jeden an seinen Platz. Und der eine hat den Platz vielleicht genau 2 Haustüren weiter, wo er hingesandt wird, und der andere hat die Haustür 5000 Kilometer weiter weg. Ja. Aber es ist der Herr, der aussenden muss. Weil sonst sind beide im Zweifelsfall fehl am Platz. Der eine 5000 Kilometer weit weg, obwohl er eigentlich zur Nachbarshaustür gehen sollte, und der andere, der an der Nachbarstür steht und nicht verstanden hat, dass Gott ihn ganz woanders hinbringen will. Wir brauchen Gott, dass er uns zeigt, wo er uns hinstellt. Und das wird gleich auch nochmal klarer, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen. Jesus bittet spezifisch für die 11. Die 11 werden ausgesandt von ihm, nachdem er sie ganz klar vor dem Vater nochmal hingestellt und gesagt, Vater, sie sind bereit. Du hast sie dahin gebracht, indem du sie mir gegeben hast und ich deinen Auftrag ausgeführt habe. Und erst jetzt, ab Vers 20, geht Jesus hin und bittet für uns. Weil er bittet für die, wo er sagt, jetzt wird er wieder spezifisch und sagt, aber nicht für diese allein bitte ich, also nicht für diese 11, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und das sind wir, weil wir sind durch das Werk der Jünger, Apostelgeschichte und so weiter, überhaupt erst dahin gekommen, weil der Heilige Geist eben auch in unseren Herzen gearbeitet hat, durch das Werk, das sie fortgesetzt haben, was Jesus Christus begonnen hat. Und für die bittet er jetzt, für uns bittet er jetzt. Das dürfen wir, was jetzt kommt, dürfen wir wirklich auf uns projiziert betrachten. Also Jesus hat uns nicht vergessen. Jesus hat nicht die Generation der Jünger und Nachfolger vergessen, die nach den 11 kamen. Und da sagt er, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Was hier in diesen Versen auch, das geht dann bis 23 weiter, heraussticht, ist das Wort eins sein. Ne? Und das ist so ein Wort, und ich glaube, wir können da aus Erfahrung sprechen über die letzten 2-3 Jahre. Das ist ein ganz schweres Wort, eins sein. Wie können wir eins sein? Indem ich jetzt versuche, genauso zu denken, wie die Jutta denkt, und die Jutta versucht, so zu denken wie ich, und das geht total schief. Und dann probiere es mit dem Horst. Und auch das funktioniert nicht. Dann versuche es mit meiner Frau. Funktioniert auch nicht. Muss also an mir liegen. Ne? Weil ihr kriegt das alle hin, denke ich. Ne? Jesus definiert hier Einssein eindeutig. Und er sagt, erstens, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir leben das vor, was Einssein heißt. Wir sind das Beispiel, wir sind die Quelle des Einsseins, würde ich es mal nennen. Und dann sagt er hier ganz deutlich, dass sie in uns eins seien. Das heißt, ich kann mit meiner Frau, mit der Jutta, mit dem Horst, mit jedem einen von euch eigentlich nur über einen Weg eins sein. Indem ich eins im Geist mit dem Sohn und dem Vater verknüpft bin. Und ihr genauso. Und dann sind wir alle eins in dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist das, was zählt. Weil Gott will nicht, dass wir plötzlich alle zu homogen, gleichartig tickenden Menschen werden. Und das hätte er einfach haben können. Er hätte jeden Einzelnen so schaffen können, dass wir alle Klone sind. Und das Thema sehr schnell erledigt. Sondern er hat uns in Vielfalt, in Einzigartigkeit geschaffen. Aber eins hat er in uns hineingelegt, wenn wir das angenommen haben, ist den einen und denselben Heiligen Geist. Und der möchte in unserer Vielfalt und in unserer Einzigartigkeit uns anleiten hin zum Vater, zum Sohn und damit in diese Gemeinschaft der drei hinein. Und das ist das, was Jesus hier in seinem Gebet zum Ausdruck bringt. Er sagt, das ist mir wichtig, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Gläubige, die zum Leib Christi gehören, nicht Gläubige, die zur Rhein-Valley gehören oder die zur Freien Evangelischen oder zur Lutheranischen, Protestantischen oder wie sie alle heißen Kirchen gehören, sondern die, die zum Leib Christi gehören. Es gibt nur eine Kirche. Es gibt nur eine Gemeinde Christi. Dass sie in diese Einheit hineinkommen, die durch den Heiligen Geist zum Vater und zum Sohn und damit zu der Beziehung untereinander kommen. Weil wir sind Teile eines Leibes. Wir können uns nicht zurückziehen und sagen, ich bin jetzt der Oberschenkelknochen, ich mache, was ich will. Ja, funktioniert nicht, ich falle zum Boden, das war's dann. Ne? Kein Gehirn, kein Kopf, nichts, was darunter ist. Keine Sehnen, keine Muskeln, nichts. Lass uns dann nochmal die Zeilen wirklich lesen. Ab 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, also die durch das Wort der Jünger an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist wieder der Schlüssel. Glaube ich, dass Jesus Christus vom Vater ausgesandt ist? Dass er der eingeborene Sohn war, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Das sind alles die Aspekte, die da reinspielen. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Jesus manifestiert hier schon und sagt, du hast mich schon verherrlicht, obwohl es noch gar nicht wirklich passiert ist. Ja? Aber Jesus weiß, dass es passieren wird, das ist für ihn schon Realität. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also Jesus sagt auch, sie haben alles, um eins zu sein. Weil ich gebe das, was du mir gegeben hast, gebe ich weiter. Ich in ihnen, du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Jesus nimmt uns so richtig hinein in seine Familie. Er nimmt uns hinein in die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er macht keinen Unterschied an dieser Stelle. Er sagt, wenn ihr wirklich glaubt, mit ganzem Herzen glaubt, dann seid ihr Teil dieser Einheit, dieses Einsseins. Aber nur in diesem Teil. Wir können das nicht auf unserer fleischlichen Ebene tun. Ja, wir können uns bemühen, ein gutes Miteinander zu haben. Und das bringt uns auch ein gutes Stück weiter. Und ist auch schön so. Nicht falsch verstehen. Aber wenn wir nicht eins im Geist sind, wenn wir nicht in dieses Einssein kommen, wovon Jesus hier spricht. Und so betet er wirklich, dass wir eins sind. Es gibt eine schöne Passage, die will ich jetzt nicht weiter ausbreiten, aber ich gebe sie euch mal zum Selbststudieren nochmal. Im Epheser 2, die Verse 10 bis 22. Da macht Paulus deutlich, dass es keinen Unterschied zwischen Juden und nichtjüdischen Gläubigen gibt. Das ist der Einstieg dieses Kapitels, aber er schließt es eigentlich ab mit den Versen 19 und folgende, wo es dann wirklich darum geht, dass wir aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, in dem Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. Da sind wir Teil eines Gebäudes, aber jetzt nicht hier so ein Ding mit Betonplatten drum, sondern dieses geistlichen Gebäudes des Leibes Christi. Und jeder hat da so seinen Platz. Und dieses Gebäude ist ein wunderschönes Gebäude. Schöner als dieser salomonische Tempel oder irgendwas anderes. Da sind wir eins. Da gibt es keine Löcher mehr. Da gibt es keine krummen Fugen oder sowas. Sondern es ist ein Bild der absoluten Harmonie, wenn man jetzt mal so ein Wort aus der Musik nimmt. Ja, wo alles zusammenfließt. Obwohl es unterschiedlich ist. Ja? Jedes Instrument hat eine andere Stimmlage, anderes Timbre, wie man will. Aber es ist eins. Und dieses Einssein, das darum betet Jesus, dass wir als Gläubige in dieses Einssein zu ihm hin hineintreten. Gibt es zu diesem Teil noch Gedanken? Also nochmal, das Einssein hat nichts mit Einheitswäsche zu tun. Ne? Also wir werden ja immer wieder als Leib Christi beschrieben. Und wir wissen, dass ein Leib, wir brauchen ja nur an unserem eigenen Körper runterzuschauen, höchst unterschiedliche Bausteine hat. Und doch würde jeder von sich sagen, ich bin eins. Ne? Es funktioniert alles irgendwie zusammen. Und so ist es auch mit Jesus Christus und seinem Leib, weil er ist das Haupt dieses Leibes und alles andere darunter, die Gläubigen, bilden eine Einheit, wenn sie ihren Platz einnehmen. Ja? Und dazu sind wir aufgefordert. Einheit ist nicht, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen und dann zu sagen, wir haben Einheit. Sondern Einheit ist, meinen Platz einzunehmen im Körper Christi. Weil ich habe einen ganz besonderen, einzigartigen Auftrag vom Herrn, so wie jeder von euch diesen einzigartigen Auftrag hat. Und vielleicht bin ich nur der kleine Zeh, dann ist es gut. Weil dann habe ich einen Auftrag. Weil ohne mich kann der Körper nicht balancieren. Da fehlt was. Ja? Und dann mag es vielleicht das Auge. Und wenn er nicht da ist, sehe ich nicht. Dann bin ich halb blind. Ja? Ja. Und so hat jeder wirklich seinen Platz.
Nicole? Ja, ich muss einfach an das denken, was wir gestern erleben durften. Die Ulla und der Markus und ich, wir waren in einem großen Konzert im Sinfonieorchester. Und es war einfach so wunderbar zu sehen, wie die zusammen harmoniert haben. Und da hat auch, um jetzt bei deinem Bild zu bleiben, wirklich jeder seinen Platz gehabt. Da waren die Streicher, da waren die Bläser, da waren die Klarinetten, da war die Percussion. Und dann war da einer, der ist mir aufgefallen, der hatte total wenig eigentlich an Einsatz, aber das war so bedeutend, er hat immer nur bling gemacht.
Die Triangel.
Er hatte so eine, genau, so eine Triangel, hat immer zu einem bestimmten Punkt, wenn der Dirigent ihn dann angeguckt hat, hat er seinen Bling gemacht. Das fand ich so toll. Und wenn dieses Bling nicht gewesen wäre, hätte wirklich was gefehlt. Ich fand das so bedeutsam und ja, das war's.
Nee, danke, das ist ein schönes Bild, weil man denkt so, Triangel, ach, dieses komische Dreieck da, was soll's, ja. Ob das jetzt dabei ist oder nicht, aber genau das ist manchmal genau der entscheidende Punkt, weil dann fehlt etwas. Und wir merken es manchmal erst, wenn es nicht da ist, dass es fehlt. Ja. Wir denken, ach ja, ist ja immer da und dann ist es dann einmal nicht da. Ne? Und das gilt für uns. Ja? Wenn wir nicht da sind, fehlt was im Leib Christi. Wenn wir uns zurückziehen aus dem Leib Christi, fehlt etwas. Ja? Also wir tun nicht nur uns selbst weh, weil wir uns aus dem Körper entfernen, sondern wir tun dem Körper auch weh, weil wir nicht Teil des Körpers sind an dem Platz, wo Gott uns haben möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wo Gott uns hinhaben will. Dann würde ich noch gerne den Abschluss, die Abschlussverse, die 24 bis 26 noch mal kurz betrachten, weil jetzt sind wir eigentlich wieder am Ausgangspunkt der ersten Verse angekommen, nämlich Jesus rahmt jetzt sein Gebet noch mal ein, ja, und geht wieder zurück und fasst das noch mal zusammen, was er vorher besprochen hat. Er sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt von der Grundlegung der Welt. Also er baut wirklich hier nochmal den Bogen zu Ende und sagt, ja Vater, und die sind meins jetzt, die gehören zu mir, die sind im Geiste bei mir mit dabei, wo ich sein werde. Also für Jesus ist durch diese Offenbarung, die sich in unseren Herzen eröffnet und die uns zum Vater führt durch Jesus Christus, sind wir mit ihm im Geiste eins. Und damit auch bei ihm und sehen seine Herrlichkeit, nehmen wahr, in welcher Herrlichkeit er ist. Und dann sagt er aber, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich habe dich erkannt und diese haben dich erkannt, dass du mich gesandt hast. Also er definiert auch nochmal, welche Menschen er hier anspricht. Über welche Gläubige redet er? Also über welche Menschen redet er? Nämlich die, die erkannt haben, dass Jesus Christus durch den Vater gesandt ist. Das ist eine klare Definition, ja. Ich kann nicht sagen, ich habe die Bibel auswendig gelernt, aber ich habe den Vater nicht erkannt, dann gehöre ich da nicht zu. Sondern es muss hier in meinem Herzen offenbart sein. Es ist nicht Kopfwissen, sondern es ist Herzen. Herzensangelegenheit. Und dann ist dieses Senden wieder da. Ja? Dass du mich gesandt hast, Jesus, Vater, sagt Jesus. Dass du mich gesandt hast, das ist Teil dieses Erkennens. Jesus war nicht irgendwer. Jesus ist ausgesandt vom Vater, seine Aufgabe zu erfüllen, die er erfüllt hat. Ja? Und dann sagt er, und ich habe in deinem Namen kundgetan und werde ihnen kundtun auf die Liebe, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, auch in ihnen sei und ich in ihnen. Hier ist noch eine schöne Ermutigung von Jesus, die er zunächst zwar auf die Jünger bezieht, aber die durch die Jünger weiterfließt. Er sagt, Ad 1, ich habe deinen Namen kundgetan. Aber ich höre damit nicht auf. Ich werde ihn weiter kundtun. Ja, aber Jesus geht doch zum Vater. Ja, aber wir wissen, er sitzt zu Rechten des Vaters als Fürsprecher, als hoher Priester. Und gleichzeitig hat er uns den Heiligen Geist gesandt. Und durch den Heiligen Geist wirkt er weiter. Und macht weiter durch den Heiligen Geist über Jesus den Vater groß. Kündet also seinen Namen weiterhin. Er tut es also und ich werde ihn kundtun. Ich werde es weiter tun. Ich höre jetzt nicht hier auf und jetzt müsst ihr euren eigenen Stiefel machen, sondern ich bin weiter aktiv. Warum? Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, nämlich die Liebe, die der Vater für den Sohn hatte, auch in ihnen, also in uns sei und damit Jesus Christus in uns. Und damit nochmal, er bezieht uns in diese lebendige Beziehung mit Vater, Sohn und Geist hinein und sagt, das ist mein Wunsch, das ist mein Herzensanliegen, durch dieses offenbaren Glauben und damit den Raum, den der Heilige Geist in uns hat, dieses ständige Teil dieser lebendigen Beziehung sein und damit der Fluss der Liebe vom Vater durch uns zurück zum Vater, aber auch auf andere Menschen überfließend. Diesen Kreislauf schließt er hier nochmal in dem Gebet und sagt, das ist meine Aufgabe, die ich auch in Zukunft ausübe. Ich habe jetzt nicht meinen Dienst hier abgearbeitet und mache jetzt einen Haken dran und jetzt müssen andere mal vor, sondern ich wirke weiter. Und das alles spricht er als ein vollmächtiges Gebet, weil was ja interessant ist, wenn Jesus von sich behauptet, ich spreche nur das, was ich dem Vater spreche, ja? Dann ist das Gebet des Vaters, was er auf dem Herzen für uns hatte. Das muss man mal wirklich genau sich bewusst machen. Hier spricht Gott Vater durch seinen Sohn über uns in der Ermutigung, den Weg zu gehen, den sein Sohn als Mensch gegangen ist. Damit er verherrlicht wird. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Damit seine Gemeinde gebaut wird. Damit die Braut Christi bereitet werden kann. Für die Jesus Christus wiederkommen wird. Das ist dieses Gebet, was er kurz vor seinem Tod am Kreuze gesprochen hat, uns in die Herzen gelegt hat, dass wir das auch leben, was er hier für uns erbittet.